Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Georg Ehring am Mikrofon noch einmal herzlich willkommen. Normalerweise erwartet Sie an dieser Stelle die Sendung Marktplatz. Wegen der Corona-Krise haben wir ja unser Programmschema geändert. Seit 9:10 läuft hier der Vormittag und in den nächsten gut 80 Minuten bis 11:30 wollen wir uns vor allem um die veränderte Lage für viele Berufstätige kümmern. Statt im Büro zu sitzen, arbeiten sie von zu Hause aus. Das ist erstmal ungewohnt, kein direkter Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, dafür vielleicht die Familie mit Kindern zu Hause. Die Schule fällt aus und es fällt schwer, sich dann auf die Arbeit zu konzentrieren. Und es stellt sich die Frage, wie weit man sich auf die Arbeit konzentrieren sollte. Die richtige technische Ausstattung, um mit anderen normal in Kontakt zu treten, muss erst noch gefunden werden. Und die Frage, wie man die Arbeit in der neuen Lage am besten organisiert und das Leben drumherum natürlich auch, das lässt sich erst mit etwas Erfahrung beantworten. Homeoffice und Videotelefonie ist der Titel dieser Sendestrecke und die Gäste, die ihre Fragen beantworten, sitzen anders als gewohnt nicht bei mir im Studio in Köln. Aus Stuttgart zugeschaltet ist Josefine Hofmann vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Guten Tag, Frau Hofmann.
Guten Tag, guten Morgen.
Frau Hofmann, Sie sitzen auch gerade nicht im Büro. Sitzen Sie im Homeoffice?
Exakt, seit ungefähr 8.30 Uhr, wie fast jeden Tag seit 10 Tagen.
Wie häufig machen Sie das? Also jetzt machen Sie das fast immer und in normalen Zeiten auch?
In normalen Zeiten hin und wieder. Ich bin relativ viel unterwegs auch, aber bei uns in unserem Institut ist das eigentlich ein normales Vorgehen, mobil Homeoffice zu machen. Im Augenblick natürlich sehr extrem und eigentlich sind wir alle auch gehalten, daheim zu bleiben, die es können.
Zugeschaltet ist auch Adel Holdampf-Wendel von Bitkom. Das ist der Verband der Digitalwirtschaft in Deutschland. Guten Tag, Frau Holdampf-Wendel.
Guten Tag.
Frau Holdampf-Wendel, auch an Sie die Frage, wo erreichen wir Sie?
Auch natürlich im Homeoffice seit schon 2 Wochen.
Und Sie arbeiten im Homeoffice normalerweise in normalen Zeiten auch gelegentlich oder wie machen Sie das?
Doch, gelegentlich auch. Also wir haben schon eine Homeoffice-Regelung seit mehreren Jahren und wir haben an bestimmten Tagen Anwesenheitspflichten im Unternehmen normalerweise. Und an bestimmten Tagen dürfen wir einen Tag Homeoffice die Woche machen. Also bei uns ist es geübte Praxis und jetzt in der Zeit der Corona-Krise sind wir aber jeden Tag im Homeoffice mit sehr wenigen Ausnahmen, die in der Geschäftsstelle sich noch aufhalten dürfen.
Und verbunden bin ich mit Henning Gajek vom Internetportal Teltarif aus Berlin. Guten Tag, Herr Gajek.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Gajek, Sie arbeiten auch von zu Hause aus?
Ich arbeite generell von zu Hause aus, weil mein Arbeitsvertrag ein Homeoffice vorsieht. Und normalerweise bin ich dann einmal im Monat in Berlin und besuche auch jede Menge Außentermine. Aber mit Außenterminen und Berlin ist momentan etwas nicht möglich.
Mhm. Viele, die jetzt zu Hause arbeiten, tun dies schon seit einigen Tagen oder vielleicht auch Wochen und haben ihre Erfahrungen gemacht. Die können Sie gern in diese Sendung einbringen. Wir setzen auf Ihre Fragen und Anregungen und auf Ihre Berichte. Wählen Sie für Ihren Anruf die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 64 64 oder schicken Sie uns eine Mail. Die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Fangen wir an mit Erfahrungsberichten meiner Expertinnen und Experten zum Homeoffice. Wie gefällt Ihnen denn das Arbeiten zu Hause verglichen mit denen im Büro und was ist Ihnen besonders wichtig? Vielleicht fangen wir an mit Frau Hofmann.
Mir gefällt das sehr gut. Ich kann dann recht konzentriert arbeiten. Und besonders wichtig finde ich für mich ganz persönlich, eine gute Struktur zu haben hier im Homeoffice. Also klare Abläufe, einen aufgeräumten Arbeitsplatz, auch relativ ungestört zu sein, was bei mir jetzt zum Glück familiär wie auch in meiner Wohnungssituation ganz gut funktioniert. Mindestens genauso wichtig ist für mich allerdings, ich bin ja Teamleiterin, in einem guten und sehr intensiven Kontakt mit meinen Mitarbeitenden zu stehen. Wir machen das, weil wir ganz gute technische Voraussetzungen haben, sehr regelmäßig. Wir haben 2-mal die Woche eine regelmäßige Videokonferenz, gerade jetzt im Augenblick, an der ich jetzt natürlich nicht teilnehmen kann, wo wir uns gegenseitig reihum im Prinzip alle treffen in dem virtuellen Raum, uns austauschen. Wir haben unterschiedliche Kanäle aufgebaut zu einzelnen Projekten und nutzen gemeinsame Dateiablagen und Ähnliches. Und ich bin ganz überrascht. Ich habe gestern meine erste erstes Workshop-Format selber durchgeführt. Ich wäre eigentlich in Potsdam gewesen vor einer Gruppe von 15 Führungskräften und habe das jetzt gestern in 2,5 Stunden in einem deutlich veränderten Format gemacht. Hat auch zum Thema gepasst. Da ging es nämlich um Führung über Distanz und ich muss sagen, ich war sehr positiv angetan, wie gut es funktioniert hat.
Frau Huldam-Wendel, was ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie von zu Hause arbeiten?
Für mich ist auch wichtig, dass ich klar mich auf die Arbeit fokussiere, also dass man sich auch Zeiten einteilt und wirklich sich eine Struktur gibt, wie Frau Huldam das auch gesagt hat. Auch, dass man einen störenfreien Raum einrichten kann. Und sehr wichtig, dass der Austausch mit den Kollegen und auch mit unseren Mitgliedern erhalten bleiben kann. Dafür haben wir verschiedene Tools, die wir jetzt natürlich intensiver nutzen müssen, weil jetzt nur virtuelle Möglichkeiten bestehen, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten.
Herr Gajek, Sie arbeiten immer von zu Hause aus oder fast immer, haben Sie gerade gesagt. Was ist Ihnen da besonders wichtig, damit das gelingt?
Gut, man hat unter Umständen seine Ruhe, wenn ich gerade mal die Familie sich kurz zu Wort melde, aber das kann man schon handeln und man kann konzentriert sich auf ein Thema stürzen und man ist vor allen Dingen flexibel. Das heißt, man hat nicht so eine 4:30, 5:30 Steuerung, wie sie in Firmen, wo die Hupe dann kommt, auf einen niederprasselt, sondern man kann einfach in der kreativen Phase mal kreativ was tun. Und man hat auch die Möglichkeit, mal an der Hardware rumzuschrauben, was in Firmen ja immer etwas schwierig ist, weil ja da der Ablauf nicht gestört werden darf. Also insgesamt ist es für mich persönlich recht flexibel, wobei natürlich wir ein Online-Magazin sind, das heißt, wir sind eh online und wir sind online mit allen möglichen Kollegen, Nutzern etc. vernetzt. Da es bei unserem Magazin um Telekommunikation geht, setzt man sich auch mal ins Auto und fährt mal durch die Gegend, um zu sehen, ob das Netz funktioniert oder ob neue Netzfunktionen funktionieren. Also insofern ist es eine sehr vielseitige Geschichte.
Ich habe vorhin ein Interview geführt mit einer Kinderpsychologin zum Thema Homeoffice, habe ich da auch gefragt. Und sie sagte, man müsse sich in der Zeit der Corona-Krise darauf einstellen, dass man bei der Arbeit zu Hause nicht so viel schafft wie im Büro, denn man muss sich ja schließlich auch um die Familie kümmern, um die Kinder kümmern. Und da muss der Betrieb unter Umständen zurückstehen. Sie haben jetzt gerade alle betont, man hat zu Hause seine Ruhe, man hat seine Arbeitsatmosphäre. Wie bringt man das unter einen Hut am besten?
Also wenn ich vielleicht starten darf, ich hatte eine Viertelstunde vor unserer Sendung hier ein kurzes Gespräch mit einer Mitarbeiterin, die hat 2 kleine Kinder daheim, die teilt sich das zwar mit ihrem Mann, aber muss das eben auch relativ flexibel hin und her schieben und ich denke, normalerweise würden wir immer sagen, es sollte schon gut getrennt sein, beides gleichzeitig zu tun, ist in der Regel keine gute Idee. Im Augenblick müssen wir natürlich da größere Kompromisse schließen. Ich glaube, das erfordert sehr viel gegenseitige Rücksichtnahme, wirklich ein Feintuning auch möglicherweise mit einem Partner. Und aber auch eine größere Duldsamkeit auf Seiten der Kollegen, weil manches dann eben doch nicht so machbar ist. Ich glaube, da muss man ganz ehrlich sein.
Mhm. Weitere Meinungen dazu aus unserer Runde?
Ich kann das ergänzen aus persönlichen Erfahrungen. Wir haben auch 2 kleine Kinder zu Hause und glücklicherweise ist mein Mann, arbeitet auch von zu Hause aus, sodass wir uns untereinander das aufteilen. Je nachdem, wer Termine hat, übernimmt der andere Part dann die Kinderbetreuung und andersrum.
Mhm. Herr Gajek, Ihre Sicht zum Thema Kinder und Homeoffice?
Das ist schon machbar. Nun ist meine Tochter schon in der weiterführenden Schule. Insofern ist es schon machbar. Ich denke auch, was auch wichtig ist, dass man zu Hause ein entsprechendes Equipment, also eine Ausrüstung hat, die auch stabil funktioniert. Denn wenn das dann auch nicht klappt, die Verbindung abreißt oder der Computer zu langsam ist, dann steigt der Stress- und Frustfaktor. Und wenn dann mal irgendwie ein Kind dazwischen ruft, dann kann man dann wie das HB-Männchen an die Decke gehen.
Das ist schon fast der Übergang zum Thema Technik und technische Anforderungen, zu denen wir gleich kommen. Eine Frage habe ich noch vorweg. Die Arbeitswelt zieht ja derzeit in großem Stil ins eigene Heim. Gibt es Erkenntnisse, wie viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlegt haben?
Dazu haben wir auf jeden Fall frische Erkenntnisse. Wir haben nämlich eine Befragung durchgeführt, schon während der Corona-Krise. Und da haben wir festgestellt, dass 49% der Beschäftigten jetzt aktuell im Homeoffice arbeiten. Was interessant ist, dass 18% der Beschäftigten zum ersten Mal wegen der Corona-Krise sich mit diesem Phänomen Homeoffice vertraut machen müssen. Also für die ist das ganz neu. Bei vielen anderen ist das so, dass sie bereits, wie bei uns in Bitkom, schon bestehende Homeoffice-Regelungen oder Vereinbarungen es gab und diese dann erweitert worden sind. Was vielleicht noch zum Vergleich interessant ist, dass wir regelmäßig auch erforschen, wie Homeoffice bei den Unternehmen praktiziert wird. Und vor der Krise war das eben so, dass 39% der Unternehmen, also knapp 4 von 10, bereits Homeoffice angeboten haben.
Die 51%, die dann nicht im Homeoffice arbeiten können, möchte ich noch kurz darauf zu sprechen kommen. Ich habe vor dieser Sendung eine ironisch gemeinte Mail bekommen, man sollte doch mal berichten, wie Müllfahrer, Kassierer oder Handwerkerinnen im Homeoffice arbeiten. Natürlich tun sie das nicht. Wie weit lässt sich das dehnen? Für wen ist die Arbeit zu Hause zumindest zeitweise eine Alternative?
Also wenn ich halt anfangen darf, also ja, natürlich hängt das hochgradig vom Digitalisierungsgrad der Tätigkeit ab. Personenbezogene Dienstleistungen gehen per se natürlich so nicht. Wir haben allerdings festgestellt in vielen Projekten, dass auch vermeintlich zum Beispiel produktionsnahe Tätigkeiten, die eben auch an den Ort gebunden sind, an Produktionsmaschinen, durchaus zumindest in Teilen planerische, dispositive oder sonstige Tätigkeitsanteile haben, die man dann eben doch zumindest teilweise auch an einem anderen Ort zusammenlegen kann. Möglicherweise muss man dann eher im Arbeitsteam insgesamt gucken, ob man dann zumindest Einzelnen das mal tageweise erlauben kann oder ermöglichen kann. Da gibt es schon durch die sehr stark steigende oder Digitalisierung und einfach auch durch technologische Veränderungen recht gute Potenziale. Aber es ist ganz klar, ich kenne diese suffisanten Kommentare auch und ich kann sie auch gut nachvollziehen. Bestimmte Dinge kann man nur am Mann oder an der Frau oder an der Maschine erledigen und die sind bis auf Weiteres nicht machbar. Also bis wird unser Auto im Wohnzimmer per 3D-Drucker ausdrucken, das wird noch eine Weile hin sein. Und von daher ist das ganz klar an bestimmte beschäftigten Gruppen und Tätigkeiten gebunden. Und von daher vielleicht auch vermeintlich ungerecht. Diese Debatte kennen wir auch in ganz vielen Organisationen. Wir raten dann eben dazu, zu versuchen, für diese anderen beschäftigten Gruppen zum Beispiel eine größere zeitliche Flexibilität anzubieten, um denen auf eine andere Art entgegenzukommen. Aber es will auch nicht jeder, muss man auch sagen. Also nicht für jeden und für jede ist dieses Arbeiten von daheim aus jetzt in diesem speziellen Fall auch wirklich gewollt. Wir kennen auch ganz viele, die sagen, im Prinzip ist es klasse, dass ich die Möglichkeit habe, aber eigentlich möchte ich ganz gerne ins Büro. Ich habe da meine Kollegen, ich habe da einen sozialen Austausch, ich habe Abstand zu meinem Privatleben. Das möchte ich ganz bewusst auch so lassen.
Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten, nenne ich noch einmal die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. 00800 44 64 44 64 ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen. Und per Mail erreichen Sie uns unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Kommen wir zum Thema Technik. Die erleichtert es uns ja bekanntlich inzwischen sehr deutlich in Verbindung zu bleiben. Telefongespräche sind das Einfachste, Erreichbarkeit per Mail und Internet auch. Aber um auf Dokumente am Arbeitsplatz zuzugreifen, braucht man schon einiges mehr. Und wenn man das miteinander redet, macht man das ja dann gerne auch in Gruppen, um Konferenzen auch aus größerer Entfernung hinzubekommen. Herr Gajek, welche Technik ist hilfreich oder sogar nötig, wenn man von zu Hause aus arbeiten will?
Das absolut Wichtigste ist ein vernünftiger Telefon-Internet-Anschluss. Da mag vielleicht einer sein Telefon noch auf dem Flur hängen haben und sonst nichts an Hardware. Der ist natürlich jetzt etwas dumm dran. Und der Internetanschluss sollte, also würde ich mal sagen, 16.000 wäre so das Unterste, was man erwarten kann. Besser wären 15.000, 20.000 oder 50.000. Und was ein wichtiger Punkt ist, wo wir vielleicht noch nachher drauf kommen, dass vom Router zum Laptop oder zum PC, wenn es geht, keine Funkverbindung genommen wird, sondern eine Leitungsverbindung, also ein Kabel.
Skype ist ein Stichwort für Konferenzen. Ist das das Mittel, was sich bewährt hat?
Skype gibt es ja schon ewig und die professionelle Version heißt dann Teams oder Teams von Microsoft. Aus der Erfahrung her bin ich mit diesem System nicht so glücklich, weil wenn die Internetverbindung nicht super stabil ist, kann es leicht passieren, dass es dann zu Hallo, Sie hören mich dann etwas abgehackt und zu Nachfragen kommt. Aber es ist momentan durch das Mittel der Wahl, vor allen Dingen, wenn man mit mehreren Leuten gleichzeitig konferieren will oder muss.
Das heißt, Telefonkonferenzen sind eine schlechtere Alternative?
Die klassische Telefonkonferenz gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können bei Ihrem Telefonanschluss eine Konferenz aufbauen mit mindestens 3, maximal 5 Leuten. Oder Sie rufen einen Konferenzdienst an, die gibt es kostenlos oder für wenig Geld, wo Sie einfach eine Einwahlnummer in Frankfurt, München, Stuttgart haben und sich dann mit einer Erkennung einwählen. Und es gibt einen Moderator, der dann Ihnen das Mikrofon freischaltet und das Ganze steuert. Das gibt es eigentlich schon länger und das ist natürlich jetzt in Krisenzeiten sehr stark gefragt.
Ich nenne an dieser Stelle noch einmal die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. Das ist 00800 44 64 44 64, oder Sie schicken uns eine E-Mail an die Adresse marktplatz@deutschlandfunk.de. Wenn Sie uns eine Mail schicken, bitte auch Ihre Telefonnummer angeben, wenn wir Sie zurückrufen wollen und Sie vielleicht in dieser Sendung zu Wort kommen wollen. Dazu brauchen wir dann Ihre Telefonnummer. Zugriff von.
Ich würde gerne, wenn ich darf, noch kurz ergänzen. Bei Webkonferenzen haben Sie nämlich auch die Möglichkeit, oder bei Videokonferenzen, dass Sie sich nur bei Audio zuschalten. Also wenn jemand keine stabile Internetverbindung hat, dann hat er auch die Möglichkeit, telefonisch sich dazu zu wählen und trotzdem am Meeting teilzunehmen, nur halt ohne Bild. Also das ist trotzdem eine gute Chance, dass da möglichst viele Kollegen oder Teammitglieder zusammenkommen können.
Wenn ich merke, das Bild ist da, aber die Tonqualität ist schlecht, hilft es dann also, das Bild auszuschalten, dass man wenigstens vernünftig hört, dass der Internetraum damit ausgefüllt wird?
Richtig.
Wenn ich zu Hause arbeite und habe ein technisches Problem, dann freue ich mich unter Umständen, wenn der PC-Service dieses Problem für mich löst. Wie ermögliche ich denn den Zugriff von außen, vielleicht auch auf den privaten Computer?
Okay, wenn ich da mal einhaken darf, da gibt es Software, bekannteste Marke ist wahrscheinlich TeamViewer, weniger bekannt, aber mindestens genauso interessant ist AnyDesk. Diese Software können Zivilpersonen kostenlos nutzen und wenn man es professionell nutzen will, kostet es ein bisschen Geld. Und beide Leute müssen diese Software installiert haben und der Helfende kriegt dann von dem Menschen mit Problemen eine Nummer gesagt und kann sich dann mit dessen Zustimmung einloggen, aber nur mit dessen Zustimmung. Und wenn die Sitzung beendet ist, ist auch wieder Schluss, dann kommt keiner mehr drauf. Das heißt also, man muss als Betroffener unbedingt darauf achten, dass man vorher abgestimmt hat, dass sich da jetzt immer einschaltet, weil der kann auf dem eigenen Computer schon einiges anstellen. Also man sollte unbedingt dabei bleiben und zuschauen und im Zweifelsfall Fragen stellen, bevor der Helfende vielleicht irgendwie aus lauter Hilfsbereitschaft irgendwie zu viel des Guten anrichtet.
Bei manchen Berufen, wie beispielsweise bei Lehrern, wird ganz selbstverständlich erwartet, dass man mit eigenem Computer arbeitet. Aber wie sieht es eigentlich generell aus? Wer muss die Technik für das Homeoffice stellen? Der Arbeitgeber oder kann man das vom Arbeitnehmer erwarten?
Also, soweit ich weiß, ist die rechtliche Situation so, wenn der Arbeitgeber das möchte, dass der Mitarbeitende das macht, dann ist er eigentlich auch dafür verantwortlich, die entsprechende Arbeitsplatzausstattung zu stellen. Es gab es vor einigen Jahren ja mal so eine größere Bewegung unter diesem Titel Bring Your Own Device. Da ging es um private Mobiltelefone, aber auch um Endgeräte, dass man die doch eigentlich nutzen kann, weil man sie viel lieber nutzt und auch gut nutzen kann. Das hat nicht unerhebliche, zum einen sicherheitstechnische Herausforderungen. Die meisten IT-Administratoren größerer Organisationen sind es absolut nicht gerne. Und man muss natürlich auch sehen, je vielfältiger die Anzahl der Geräte da draußen ist, umso schwieriger ist es auch für jeglichen Menschen in einer zentralen IT, da in irgendeiner Form eine Unterstützung zu leisten. Das heißt, im Augenblick wird das sicherlich in Teilen jetzt eben doch gemacht werden, weil es gerade nicht anders geht und weil man auf die Geschwindigkeit eben auch viele Menschen nicht mit Rechnern ausstatten kann. Ich habe gehört gestern in einem Gespräch mit Kollegen, dass Laptops für privat praktisch ausverkauft seien. Ich habe das jetzt nicht geprüft, aber das gebe ich mal so weiter. Es ist im Augenblick vielleicht jetzt das Mittel der Wahl, aber ich möchte schon sagen, die sicherheitstechnischen und sonstigen Bedenken, also neben steuerrechtlichen Fragestellungen und so weiter, sind nicht unerheblich und haben einen guten Grund. Also ich glaube, man sollte da dennoch mit großer Vorsicht zu Werke gehen bei aller Notsituation, die wir im Augenblick haben.
Sie haben die Steuern gerade angesprochen. Wie sieht es denn steuerrechtlich dann aus?
Naja, die Frage ist ja ein bisschen, ne? Also es ist zum einen, verwenden Mitarbeitende ihr Laptop auch ein Stück weit privat. Also es gibt in der Regel dann Vereinbarungen, dass es bis zu einem gewissen Umfang durchaus erlaubt ist und damit auch steuerrechtlich eigentlich als okay gilt. Umgekehrt ist es natürlich die Frage, wie ist das eigentlich auch zu bewerten, wenn ein Mitarbeitender sozusagen auf eigene Kosten bestimmte Themen Dinge kauft, die bereitstellt und für Unternehmenszwecke nutzt. Also muss er dafür irgendwie bezahlt werden? Ist das ein geldwerter Vorteil? Also ich bin jetzt kein Jurist, aber da sind schon eine Menge an Hakeleien im Hintergrund, die es eben in der Regel dann doch meistens für eine wesentlich bessere Variante machen, solche Gerätschaften einfach zentral zur Verfügung zu stellen. Sie tun sich einfach auch deutlich leichter mit Software-Updates und auch mit Hilfe. Wenn jeder eine eigene Version auf seinem Rechner hat, glaube ich, kennt jeder von uns die Problematik, die dahinter steckt, dass einfach dann doch nicht richtig gut miteinander gearbeitet werden kann. Und das kostet dann richtig Betreuungsaufwand, den gerade im Augenblick auch kein IT-Administrator überhaupt irgendwie leisten kann.
Eine kleine Frage noch, wer haftet bei Schäden? Ich gebe mir jetzt Kaffee auf meinen Laptop, auf meinen privaten Laptop, wenn ich für meinen Arbeitgeber tätig bin. Allgemeines Schweigen in der Runde, das könnte dann eine Frage sein, die man als Beschäftigter vorab klären sollte, bevor man ins Homeoffice geht.
Also Sie sollten auf jeden Fall vorher klären, welche Arbeitsmittel der Arbeitgeber stellt. In der Regel ist das so, dass tatsächlich idealerweise alle Arbeitsmittel vom Arbeitgeber gestellt werden, weil sie nämlich auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen und auch Zugriff zu bestimmten firmeninternen Anwendungen oder Netzwerke haben müssen. Also das hat schon auch seinen Sinn. Natürlich in so einer Krisensituation, vielleicht ist es eine Notlösung, dass jemand seinen privaten Rechner nutzt, aber das dann im betrieblichen, nur für betriebliche Zwecke zu nutzen und das sicherzustellen, ist dann schwierig.
Wir sprechen über Heimarbeit in Zeiten von Corona. Homeoffice und Videotelefonie zu Hause arbeiten ist das Thema dieser Sendung und alle Gäste sind von zu Hause aus zugeschaltet und das sind Adele Hohldampf-Wendel von Bitkom, Henning Gajek von Teltarif und Josefine Hofmann vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Zuschalten würden wir gerne auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen. Rufen Sie an unter 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de und schreiben Sie da gern auch Ihre Rückrufnummer herein, damit wir Sie dann anschließend zurückrufen können. Wer arbeiten geht, verlässt morgens das Haus bzw. rechtzeitig vor Schichtbeginn und kommt nach der Arbeit wieder. Die Arbeit zu Hause lässt sich ja flexibel gestalten. Eine Frage von mir in die Runde. Wie wichtig ist Ihnen denn ein formeller Anfang und ein formelles Ende? Herr Gajek, Sie lassen es lieber ein bisschen in sich ineinander übergehen.
Ja, genau. Weil wenn man morgens aufsteht, auch wenn man ja von Psychologen hört, das wäre nicht so gut, greift man als erstes zum Handy und guckt mal, was die Tageslage ist. Und dann stimmt man sich so informell meistens schon mal in entspannter Runde mit den Kollegen ab, trinkt eine Tasse Kaffee und schaut, was heute an Nachrichten dringend wichtig, welche Events zu besuchen wären oder sei es jetzt virtuell. Es ist eine Methode, gibt sicher noch zigtausend andere und jeder hat da seine eigene.
Frau Hofmann, wie wichtig ist Ihnen die Trennung von Arbeit und Freizeit im Homeoffice?
Sie ist schon wichtig, finde ich, damit man auch wirklich mal abschalten kann. Ich denke, das ist auch wirklich gesundheitlich extrem wirklich wichtig. Und ich mache das, indem ich einfach, ja, ich habe schon meine festen Zeiten, die variieren natürlich auch, aber ich nehme mir Dinge vor. Ich habe auch immer eine dicke Liste an Themen, die ich abarbeiten möchte. Ich mache schon auf jeden Fall eine Mittagspause, zurzeit vor allem draußen. Da laufe ich mal eine Runde um den Block, um so dem Lagerkoller ein bisschen vorzubeugen. Ich habe relativ viele Telco-Termine und Videokonferenzen unterm Tag, von daher bin ich da ganz gut eingetaktet, aber es muss abends dann auch schon mal Schluss sein. Wobei natürlich, der Kollege hat recht, das ist auch ein bisschen typspezifisch. Generell würden wir aber jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus arbeitswissenschaftlicher Sicht schon dazu raten, dass jeder für sich so ein bisschen einen Mechanismus findet, wie er diese Abgrenzung trotzdem hinbekommt, weil es haben auch letztes Jahr die Studien gezeigt, die auch im AOK-Bericht nochmal veröffentlicht worden sind. Auf Dauer ist diese totale Verschmelzung dieser Grenzen zumindest mal für den größeren Teil der Bevölkerung nicht so richtig gut abschalten können, ist definitiv etwas, was man machen muss, damit man sich wirklich erholen kann. Mhm. Bloß wie man das hinkriegt, das ist sicherlich sehr typspezifisch.
Wenn man jetzt Arbeit und Freizeit ineinander übergehen lässt, dann nimmt eines von beiden möglicherweise besonders viel Raum ein und auch wachsenden Raum ein. Was glauben Sie, nimmt den stärkeren Raum ein? Wird arbeitet man dann immer länger oder arbeitet man dann eher kürzer?
Wenn Sie mich fragen, ich denke, die Tendenz ist schon am Anfang zumindest mal da. Also ich sage jetzt mal in der normalen Situation, ich glaube im Augenblick haben wir ja eine absolute Extremsituation selbstverständlich, dass wir beobachten das dann schon, dass es so ein bisschen so ein Entgrenzungsthema gibt, dass man vielleicht auch in individuell passendere Arbeitszeiten ausweicht oder das auch ein bisschen verschiebt. Wir beobachten allerdings auch in vielen Organisationen, die wir durchaus längerfristig begleiten dürfen, dass sich das dann aber auch wieder ganz gut einpegelt. Und man muss natürlich auch sehen, Sie arbeiten in der Regel ja auch in einem Arbeitskontext mit Kollegen. Also man kann jetzt nicht auch jenseits der Vorgaben auch des Arbeitszeitgesetzes mal eben für sich bestimmen, dass man von 5 bis 8 arbeitet und dann ab 17 Uhr wieder, wenn Sie Kollegen haben, die eng auf Zuarbeit warten oder einfach Projekt-Team-Meetings einberaumt sind, dann sind Sie natürlich auch extern sozusagen in einem Rhythmus drin, den Sie natürlich auch beachten müssen.
Frau Hulda-Wendel von
Bitkom. Genau, ich wollte das ergänzen, nämlich also ich finde die Flexibilität, was Homeoffice anbietet, sehr wertvoll. Und man braucht natürlich eine gewisse Disziplin und man muss sich auch selbst managen und das auch zu lernen, wie man ihre Zeit einteilt. Und was auch wichtig ist, selbst wenn ich meine Zeit flexibler einteile und ich vielleicht zwischen Perioden der Arbeit und private Belange abwechseln innerhalb des Tages mache, ist auch wichtig, dass ich den Kollegen oder auch gegenüber den Kunden, mit denen ich zu tun habe, das entsprechend kommuniziere, dass sie sich darauf einstellen können. Oder auch wenn man zu einem Meeting sich verabredet, dann ist man natürlich mit dabei, aber das schließt ja nicht aus, dass ich von 9 bis 5 am Rechner sitzen muss, sondern ich muss das so einteilen, dass es sowohl für die Kommunikation klappt und für die Termine, die man trotzdem mit Kunden und Kollegen gemeinsam meistern muss, klappt und natürlich auch für die, jetzt was gilt, für die familiären Bedingungen noch gut passt.
Ja, Frau Hoffmann hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Hoffmann.
Guten Tag.
Was ist Ihr Anliegen oder Ihre Erfahrung zum Thema Arbeiten zu Hause?
Also meine eigene Erfahrung ist tatsächlich sehr beschränkt. Ich bin gerade noch in Elternzeit als Lehrerin, aber bei meiner Nachbarin sehe ich es gerade. Die hat 3 Kinder zu Hause, die jetzt natürlich nicht in der Einrichtung sind oder in der Schule und auch betreut werden müssen, Hausaufgaben und so weiter. Und ihr Arbeitgeber verlangt tatsächlich, dass sie jetzt ihre 8 Stunden, die sie sonst in der Presse tätig, wirklich straff auf Arbeit arbeitet, also zu Hause macht im Homeoffice. Mhm. Und das zu sehen ist einfach, denkt man sich, mein Güte, nimm es so gut wie es geht ab und helfen mit den Kindern, aber es geht einfach nicht. Und einfach so diese Erwartung, die sozusagen von den Arbeitgebern an die Mütter oder Väter gestellt wird, das ist völlig unrealistisch. Es ist neu für alle, die Situation kennt noch keiner, aber es ist total wow. Mhm.
Ja, herzlichen Dank für den Erfahrungsbericht. Ich frage mal in die Runde, was ist Ihr Eindruck? Verlangen Arbeitgeber da oft zu viel?
Sagen darf.
Ja,
also ich kann das nicht teilen. Also ich finde es natürlich auch nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das möchte ich gleich vorweg schicken. Mein Eindruck im Augenblick, und ich bin mit relativ vielen Unternehmen in Kontakt, ist schon, dass die das sehr wohl berücksichtigen, dass es teilweise auch Sonderfreistellungen gibt, gerade für Kinder, für Eltern mit kleineren Kindern und Betreuungspflichten. Und dass es natürlich auch Aufrufe dazu gibt, da nicht allzu große Erwartungen zu hegen. Also das ist, finde ich, jetzt ein extremes Beispiel. Es ist selbstverständlich, wird das so sein, wie wir Sie das schildern. Ich halte es aber eigentlich so für nicht zumutbar. Das denke ich, muss ich ganz klar sagen.
Es ist nicht. Aber die Frage ist auch, gibt es da irgendeine rechtliche Geschichte dazu? Oder? Also kann man da mit dem Arbeitgeber irgendwie auch anders reden?
Also ich persönlich kenne da jetzt keine arbeitsrechtliche Vorschrift. Also ich kann Ihnen nur sagen, in den Normalfällen ist es ja so, dass man natürlich davon ausgeht, dass wenn Leute von daheim arbeiten, dass sie das möglicherweise tun, um zum Beispiel Betreuungspflichten oder Kindergartenzeiten oder Bringdienste irgendwie anders zu regeln. Dass es aber natürlich immer so ist, dass man davon ausgeht, dass Arbeit Arbeit ist und Familienarbeit Familienarbeit ist und dass das nichts miteinander ist, was man irgendwie so nebenher jonglieren kann. Wenn selbst auch bestimmte Bilder in bestimmten Medien, wo dann immer, ich sag jetzt mal, die hübschen Muttis mit pausbäckigen Babys auf dem Schoß vor dem Rechner abgebildet werden, was mich jedes Mal total ärgert, wenn ich das sehe, weil das in meinen Augen völlig falsche Bilder produziert. Man legt ja eigentlich großen Wert darauf zu sagen, dass das bitte nicht stattfindet. Das ist weder fürs Kind gut, noch für die Arbeit gut und eigentlich ist das auch nicht in Ordnung, weil es bezahlte Arbeitszeit ist. Also so gesehen denke ich, das zu verlangen und wenn man genau weiß, dass so eine Frau jetzt keine Alternative hat und die Kinder wirklich klein sind, das heißt auch wirklich eng beaufsichtigt werden müssen, finde ich nicht in Ordnung. Wie das arbeitsrechtlich im Detail zu bewerten ist, kann ich jetzt nicht so beurteilen.
Ja, herzlichen Dank. Vielleicht also noch man muss von sich Frau Holdamp-Wendt.
Darf ich? Ja, genau. Ja. Ich wollte noch ergänzen. Also Sie müssen, oder die Nachbarin müsste auf jeden Fall das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen. Also im Idealfall könnte man eine individuelle Vereinbarung treffen. Entweder vielleicht die Arbeitszeit befristet vielleicht kürzen oder Überstunden abbauen oder vielleicht zeitweise Urlaub nehmen, also aber auf jeden Fall im Dialog mit dem Arbeitgeber eine Lösung finden. Und idealerweise ist der Arbeitgeber auch so, dass er vielleicht darauf rezeptiv ist und vielleicht darauf eingehen kann, wenn es spezielle verständliche Belange dafür sprechen, dass Erleichterungen notwendig sind.
Herr Geier, kann ich noch was ergänzen? Ja, genau. Gerade bei Presse ist es natürlich jetzt momentan schwierig, weil ich weiß ja nicht, ob sie bei einer Druckzeitschrift oder bei einer Online-Zeitschrift arbeitet. Da ist natürlich Aktualität das einzige A und O. Deswegen sind die Leute natürlich jetzt unter Megastress. Das heißt, wenn ein Sack Reis umfällt, muss der ja im Umfallen schon gemeldet werden. Das ist halt eine schwierige Geschichte. Und wenn die jetzt dann noch über ihren Chef losgeht und sagt, ich krieg das nicht hin, wird der Chef natürlich in Jubel ausbrechen. Da kann man also nur hoffen, dass die Nachbarschaftshilfe so gut funktioniert, dass man es irgendwie geregelt bekommt. Also gerade in Presse ist ein stressiger Beruf, das weiß ich. Ich arbeite auch noch für eine Tageszeitung ab und zu. Deswegen kann man da also nur hoffen, dass das soziale Netzwerk gut funktioniert.
Wir tun unser Bestes, ja.
Ja, herzlichen Dank dafür. Herr Marquardt hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Marquardt.
Ja, guten Tag. Ich habe mal eine Frage und zwar letztendlich, wenn ich jetzt im Homeoffice arbeite und knicke dabei mit dem Fuß um, ist das ja eigentlich eine Sache für die Berufsgenossenschaft. Also wie ist eigentlich der Versicherungsschutz da geregelt oder was muss man beachten, wenn ja, sage ich mal, im Homeoffice was passiert?
Wir hatten es gerade schon mit dem Kaffee auf den Computer. Das ist eine weitere Variante. Wer kann dazu was sagen?
Also normalerweise ist es so, Entschuldigung. Dass die normal erlaubte Homeoffice machen, dass der Arbeitgeber offiziell zulässt oder sogar anweist, dass sie da ganz normal versichert sind und damit natürlich auch über die Berufsgenossenschaft. Es gibt meines Wissens sehr dedizierte Rechtsprechung, ob der Gang zum Kühlschrank jetzt ein Arbeitsweg ist oder zum, ich glaube, es gab erst neulich eine Gerichtsentscheidung, wenn man irgendwie ein Paket entgegennimmt an der Haustüre, das privat ist. Also da gibt es dann eine sehr differenzierte Rechtsprechung. Aber im Prinzip ist es so, wenn der Arbeitgeber das anordnet oder zulässt oder erlaubt in einer geregelten Form, dass sie da ganz normal versichert sind wie am Arbeitsplatz auch.
Frau Holdamp-Wendt, Sie hatten auch noch eine Anmerkung dazu.
Ja, ich wollte
dazu.
Das ergänzen, genau. Also es ist richtig, also grundsätzlich gilt natürlich der Unfallversicherungsschutz. Es ist aber so, dass Sie dann auch als Arbeitnehmer, die Beweislast liegt bei Ihnen und Sie müssen dann bei einem Unfall dann auch nachlegen können, ob das bei dem Unfall um einen beruflichen Tätigkeit oder bei einem privaten Tätigkeit passiert ist. Und das ist im Homeoffice natürlich manchmal schwierig darzulegen. Aber der Schutz ist da und die Rechtsprechung ist das gewährleistet. Tatsächlich in vielen Fällen gibt den Arbeitnehmern Recht, dass bei einem Unfall zu Hause im Homeoffice dann tatsächlich eine berufsbedingte Unfall war.
Mhm. Ja, herzlichen Dank dafür. Wir waren vorhin beim Thema Arbeit und Freizeit. Es gibt ja immer den Rat, man beginne den Arbeitstag auch damit, dass man ihn formell beginnen lässt. Zum Beispiel Arbeitsklamotten anziehen, eine Runde um den Block, damit man den Weg zum Arbeitsplatz simuliert, wenn man zu Hause arbeitet. Was halten Sie davon und haben Sie alle drei damit eigene Erfahrungen?
Wenn ich mal anfangen
darf. Ja, Herr Geier, gerne von Teltarif.
Okay, solche Rituale sind mir ehrlich gesagt etwas fremd. Ich gebe zu, man mag manchmal vielleicht auch mal noch in der, wie soll ich sagen, Freizeitkleidung ganz gerne sich mal an den Computer setzen, was natürlich, wie wir eben gelernt haben, medizinisch-psychologisch vielleicht nicht so das Wahre ist. Aber für meine Branche, die ist natürlich untypisch, gilt eh keine Kleiderordnung. Also ich würde nicht jetzt mir hier zu Hause Jackett und Krawatte und Fliege und was weiß ich anziehen, aber da bin ich wahrscheinlich absolut das falsche Beispiel.
Ja, darüber können wir reden. Wie sehen das denn Frau Huldamp-Wendel und Frau Hofmann?
Also ich denke auch, also ich sitze auch nicht im Hosenanzug vor dem Rechner. Ich kenne auch diese Empfehlungen, dass man sich morgen vielleicht tatsächlich nicht nur mental auf die Arbeit einstellt, sondern durch Äußerlichkeiten das auch anders vorbereitet. Ich persönlich, ich mag vielleicht bei anderen anders sein, ich persönlich finde ich, dass es nicht notwendigerweise sein muss. Also, dass man sich mental umstellt, auf jeden Fall, ja, aber dass man sich wirklich so verschmacht wie bei der Arbeit, muss nicht unbedingt sein.
Frau Ebert-David hat an uns angerufen. Guten Tag, Frau Ebert-David.
Hallo, guten Tag.
Was ist Ihr Anliegen zum Thema Homeoffice?
Ich wollte eigentlich eine Info mal geben, weil wir uns, also ich bin Praxisinhaberin in Berlin für eine Ergotherapiepraxis und wir sind ja als Heilmittelerbringer schon systemrelevant, haben uns aber natürlich in der vergangenen Zeit sehr zusammengeschlossen mit allen Praxen in Berlin, um Lösungen zu finden, wie wir möglichst kontaktfrei Patienten aber doch versorgen können. Also da geht es um Patienten, die das Haus nicht verlassen können, aber durchaus auch um Kinder, die jetzt zu Hause sind. Und ich wollte auf ein Portal aufmerksam machen oder die Möglichkeit, dass wir jetzt über Sprechstunde online kostenfrei, das ist jetzt kostenfrei zur Verfügung gestellt worden, was ich ganz, ganz großartig finde, die Möglichkeit haben, über den Computer Therapien durchzuführen. Das ist von der KV abgesegnet und ja, das ist einfach eine tolle Möglichkeit, weil es geht ja jetzt auch viel darum, dass eben ältere Leute einsam zu Hause sind oder auch psychisch Erkrankte sind, einsam zu Hause sind. Und das ist eine gute Möglichkeit zu arbeiten
für uns als Therapeuten. Das heißt, da geht es dann um Gesprächstherapien?
Auch, aber es gibt auch praktische, also wir haben uns viele Sachen einfallen lassen, die man ganz praktisch auch vor dem Bildschirm durchführen kann. Also man kann Anleitungen zu Übungen zum Beispiel machen, man kann mit den Kindern, also wir sammeln jetzt erste Erfahrungen, mein Team und ich, wir haben uns in 2 Tagen das ruckzuck drauf geschafft. Das ist für uns ein völlig neues Medium, kam bisher in unserem Arbeitsalltag noch überhaupt nicht vor. Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das so schnell haben umsetzen können. Aber man kann also mit den Kindern auch durchaus Übungen machen, Anleitungen durchführen. Also wir sammeln da unsere ersten Erfahrungen. Und
meinen Sie da jetzt sportliche Übungen oder mehr Übungen für die Schule oder beides?
Es geht in der Arbeit mit den Kindern eben auch um Konzentrationsübungen. Die Kinder haben jetzt alle ihre Hausaufgaben mit zu Hause. Kinder, die da Schwierigkeiten haben und deswegen zu uns in die Therapie kommen, also ADHS oder eben andere Aufmerksamkeitsstörungen, die werden wir jetzt versuchen, online eben auch so zu betreuen, wie wir das face-to-face machen und hoffen eben sehr, dass wir da einen Beitrag leisten können, irgendwie infektionsfrei zu arbeiten. Ansonsten sind wir natürlich auch in der Praxis, haben das so eingerichtet, dass wir face-to-face arbeiten können. Aber das auf diese Möglichkeit wollte ich einfach mal aufmerksam machen, weil ich das...
Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Und dann frage ich in meiner Runde, ist das eine typische Möglichkeit, auch den Arbeitsbereich vom Homeoffice auszuweiten? Wir haben ja vorhin kurz angesprochen, dass Homeoffice nicht für alle eine Möglichkeit ist.
Ich finde das auch sensationell und wirklich großartig, was da an Initiativen zurzeit und an Kreativität entsteht. Ich denke, das wirkliche Thema dahinter, das erlebe ich gerade auch im privaten Umfeld, ist dann natürlich auf eine längere Sicht, sind das jetzt zum Beispiel aber Dienstleistungen, die Sie auch abrechnen können. Ne? Oder ich habe neulich eine Diskussion gehabt im privaten Umfeld, kann man in Zukunft dann eben einfach auch wirklich Lehrgänge komplett virtualisieren und werden die zum Beispiel in einer bestimmten Förderfähigkeit von Ministerien anerkannt. Ne? Also das eine ist, dass man technisch technisch im Augenblick sehr experimentell unterwegs ist und offensichtlich auch sehr bereit ist, vieles auszuprobieren. Das finde ich grundsätzlich großartig. Die zweite Frage dahinter ist dann gerade vielleicht auch für einen Dienstleister, wie die Kollegin, die gerade in der Leitung war, traut die sich anschließend dafür auch eine Rechnung zu schicken und bezahlt es der Kunde dann auch, weil er das als gleichwertig empfindet oder die Krankenkasse oder wer immer da auch letztlich als Kostenträger zum Beispiel im Hintergrund in Erscheinung tritt. Und da ist zumindest bis jetzt unsere Erfahrung, dass das eben nicht so ohne weiteres anerkannt wird und auch schon gar nicht auf die Schnelle. Ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn das in bestimmten Bereichen jetzt wirklich zu einer größeren, zu einem Umdenken führen würde. Aber ich möchte schon gern darauf aufmerksam machen. Das eine ist, was man im Prinzip machen kann. Wie gesagt, großartig. Das andere ist es auch etwas, was abrechenbar, fakturierbar oder förderfähig ist zum Beispiel. Und das ist dann die Frage, welche Behörden oder wer auch immer das zu entscheiden hat, da auch dann letztlich zustimmen.
Ja, herzlichen Dank dafür. Am Telefon ist jetzt Herr Schmidt. Guten Tag, Herr Schmidt.
Guten Tag.
Was ist Ihr Beitrag zu unserem Thema?
Ja, ich habe einen etwas in die Zukunft gerichteten Aspekt. Ich würde mich nämlich freuen, wenn aus den jetzt gemachten Erfahrungen, also gerade auch mit den Online-Kommunikationsmitteln, diese auch zukünftig eingesetzt würden. Ich denke nämlich, dass viele Flüge und Autofahrten auf diese Weise entfallen könnten und dass auf diese Weise wirklich etwas für den Klimaschutz getan wäre.
Ja, herzlichen Dank dafür. Wie sehen Sie das Potenzial, dadurch tatsächlich etwas zu sparen? Und das Gegenstück ist ja, muss man ja auch sagen, das Internet frisst auch Strom und belastet das Klima auch. Wie ist da die Bilanz? Herr Gajek vielleicht von Teltarif.
Also, dass die Digitalisierung auf uns zukommt, wird ja schon lange von allerlei Aposteln und Propheten gepredigt. Dass es natürlich mit solcher Wucht jetzt auf uns reinprasselt, hätte keiner gedacht. Aber ich denke, das wird auch nach Corona uns beschäftigen, dass wir viele Dinge digital machen können, anstatt da wild durch die Gegend zu chatten. Andersrum, auch im Zeitalter des Digitalen habe ich immer wieder festgestellt, es geht nichts über einen persönlichen, intensiven Kontakt, wo man sich austauschen kann, natürlich mit Abstand momentan. Aber gleichwohl, die Digitalisierung ist da und die Leute, die bisher mit Digitalisierung nichts am Hut hatten, sind jetzt dringend gefordert, sich damit zu beschäftigen, weil es jetzt einfach notwendig ist. Ich will mal ein Beispiel aus der täglichen Praxis nehmen. Wenn Sie in einen Laden einkaufen gehen, können Sie Ihre Geldscheine aus dem Geldbeutel ziehen, die möglicherweise, da streiten sich die Gelehrten, mit Keimen behaftet sind. Oder Sie halten einfach Ihr Smartphone oder Ihre Armbanduhr neben die Kasse und es macht Bing und es ist bezahlt. Da in der Richtung wird einiges kommen. Was der Hörer auch gesagt hat, von wegen Klimaschutz und Stromverbrauch, das ist in der Tat ein riesiges Thema. Das wird in der IT-Welt sicher einiges Umdenken erfordern, dass neue Systeme aufgebaut werden, die stromsparender sind. Und wenn man sich im eigenen Technikpark anguckt, vielleicht steht noch irgendwo im Wohnzimmer ein Fernseher mit Röhren, der richtig das Zimmer heizen kann und Strom braucht, während der Flachbildschirm vielleicht weniger Strom braucht. Aber ich denke mal, da bin ich positiv optimistisch, dass die Technologie und die ganze Mathematik und künstliche Intelligenz genannt, uns da sicher Möglichkeiten aufzeigen, wie wir schlau Systeme hinbekommen, die auch Strom sparen.
Wie fit ist denn das Netz für so viel Heimarbeit?
Also die Fachleute sagen, dass im Momentan das Netz insgesamt das durchaus verkraftet, wenn auch teilweise eine Verfünffachung oder sogar Verzehnfachung bestimmter Systeme festgestellt wurde. Was aber in die Knie gehen kann, sind die Systeme kurz vor Ort. Wenn zum Beispiel in einer Stadt, sagen wir mal, ein Studentenwohnheim steht und neben dem Studentenwohnheim ist eine Antennenanlage von einem Handybetreiber und die Studenten sind eh ein sehr mobiles digitales Volk, die machen schon zu normalen Zeiten viel Betrieb und wenn die jetzt alle natürlich verschärft online gehen, kann es sein, dass dieser Sender halt in die Knie geht. Und jetzt ist halt die Frage, lässt sich das so schnell reparieren? Oder wenn Sie zum Beispiel mit einer Firma kommunizieren über ein sogenanntes VPN, virtuelles privates Netz, da müssen Sie durch eine Art Tunnel durch und dieser Tunnel ist natürlich für solchen Ansturm nicht ausgerüstet. Das heißt, da wird einiges nach und auf und umgerüstet werden müssen. Das kann also durchaus im Einzelfall zu knirschenden Situationen kommen. Oder zum Schluss noch ein ganz triviales Beispiel. In einer kleinen Gemeinde ist Wasser in ein Telefonkabel gelaufen. Zunächst passiert nichts und irgendwann macht es dann Bumm und die Verbindungen sind weg. Und die Techniker da draußen von den Telekommunikationsfirmen leisten, ähnlich wie die Mitarbeiterinnen bei den Einkaufsmärkten momentan, einen super Job, um da die Netze alle wieder zum Laufen zu bekommen.
VPN-Tunnel sollten wir noch kurz vertiefen. Das ist ja eine Möglichkeit, um technisch sicher mit dem Arbeitgeber in Kontakt zu bleiben. Verbraucht das mehr Speicherplatz bzw. mehr Leitungskapazität als eine normale Internetverbindung und lässt sich dieses Problem auch vielleicht lösen?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das einem technischen Laien zu erklären. Also virtuelles privates Netz heißt, ich habe eine Gegenstelle, die ich kenne und mit der habe ich einen Schlüssel ausgetauscht und ich übertrage meine Daten verschlüsselt, dass ein Dritter im Bunde theoretisch nicht zuhören kann. Wobei hundertprozentigen Schutz gibt es nie im Netz, das sollte man immer sich im Klaren sein. Und die Verwaltung dieses virtuellen privaten Netzes braucht ein bisschen mehr Rechenleistung. Was das jetzt aber in Prozent ausmacht, kann ich nicht sagen.
Von zu Hause zugeschaltet sind Josephine Hofmann vom Fraunhofer Institut für Arbeitsforschung und Organisation, Adele Huldamp-Wendel von Bitkom, dem Verband der Digitalwirtschaft, und Henning Gajek vom Internetportal Teltarif. Und im Studio ist jetzt Thomas Meinhardt. Herr Meinhardt, welche Fragen haben denn unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, es dreht sich relativ wenig um die Videotelefonie, aber viel zum Homeoffice. Da berichtet ein Hörer, aus dem der lange Jahre in den Niederlanden gearbeitet hat, dass es das dort schon viel, viel länger ging. Es gab auch in Deutschland auch mal so ein paar Firmen, die haben gar keine festen Arbeitsplätze mehr gehabt für die Mitarbeiter, aber er hatte das in den Niederlanden so und fand das ganz angenehm. Vor allen Dingen, und das wird auch ergänzt durch die Anmerkung eines Hörers aus Hamburg, er sagt, vor allen Dingen muss er sich nicht mehr morgens 30 Kilometer auf die Autobahn stellen und die 30 Kilometer, die schafft man ja auch nicht in einer halben Stunde. Also die Entlastung für den Verkehr, das war bei vielen doch, wurde von vielen als sehr angenehm empfunden. Dann, ich finde es persönlich sehr anstrengend, schreibt eine Hörerin, Sandra. Sie sagt, ich bin abends total kaputt und gehe schon um 21 Uhr ins Bett. Mein Mann arbeitet im Büro in der Wohnung und ich gehe in die Küche und unser kleiner Sohn sitzt dann im Zimmer und schaut 6 Stunden sein Lieblingsprogramm am Rechner an. Also das ist dann nicht so die ideale Konstellation. Wie kann man die vielleicht etwas entlasten oder besser gestalten?
Wie kann man es gestalten, dass die Kinder sich nicht auch den ganzen Tag an den Rechner setzen? Das ist eine Frage, die ich jetzt mal in meine Runde werfe.
Vielleicht doch mal, wenn möglich, eine halbe Stunde aus dem Haus gehen und rund mit dem Block laufen, wenn das möglich ist. Ist ja in den meisten Bundesländern noch erlaubt.
Ich vermisse das Büro und die Kantine, schreibt die Hörerin auch noch, und die Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatsphäre. Aber das Büro und die Kantine ist ja vielleicht auch nicht so unwichtig.
Ja, wie wichtig ist es, ab und zu mal im Büro vorbeizugucken?
Absolut. Würde ich mal sagen. Also wir wissen aus vielen Projekten, dass Leute auch genau deshalb sagen, wir probieren das jetzt mal aus. Aber eigentlich lernt man dann wieder zu schätzen, was man dann doch im Büro so hat. Da gehört zum Beispiel eine gute Kantine dazu, aber natürlich auch gute Begegnungen. Und teilweise ist es natürlich einfach auch arbeitsorganisatorisch einfach einfacher und ohne größere Umgewöhnung wirklich machbar. Also das ist aber auch sehr typabhängig.
Herr Marzinek hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Marzinek.
Ja, guten Tag in die Runde.
Was ist Ihr Anliegen?
Und zwar einfach mal eine Frage, Homeoffice bei Kindern und Schülern, weil ja auch unsere ganzen Kinder und Schüler quasi gesehen jetzt die Aufgabe bekommen haben, online zu arbeiten. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, mit den Kindern, die, sagen wir mal, nicht in den gut situierten Familien sind, die jetzt, sagen wir mal, sich keine Laptops, Rechner leisten können oder gar geschweige denn einen Festnetzanschluss mit Internetzugang haben. Was ist mit diesen Kindern?
Frage ich meine Expertinnen und den Experten, kann man diesen Kindern, besteht die Gefahr, dass solche Kinder dann zurückfallen, gerade in der Schule in der derzeitigen Zeit? Und wie kann man das unter Umständen auffangen?
Also manche Schulen ich wollte nur kurz was dazu sagen. Ich denke, manche Schulen haben auch ganz analog auch noch ein paar Aufgaben mit auf den Weg gegeben. Also die Bücher bleiben ja erhalten und zumindest die analoge Möglichkeiten, Aufgaben nachzuholen oder sich in Materien noch zu vertiefen, sind da. Was zusätzlich dazu kommt, und das ist eine Chance für diejenigen, die eine Internetverbindung haben, die ganz viele Online-Lerninhalte und verschiedene Tools, die jetzt ermöglichen, auf andere Art und Weise sich noch auszubilden.
Ja, herzlichen Dank dafür. Die Schule ist nicht ganz das Thema. Thomas Meinhardt hat noch eine Ergänzung.
Ja, doch, ein bisschen auch, weil einige Hörer sagen, manche Lehrer machen sich es vielleicht ein bisschen einfach. das vom Homeoffice aus den Unterricht zu machen und überlassen dann den doch eher den Eltern. Andererseits kann natürlich ein Lehrer auch nicht alle 25 aus der Klasse gleichzeitig anrufen und beschulen. Also das ist ein schwieriger Punkt.
Mhm. Da gibt es Möglichkeiten.
Herr Gajek von Teltarif.
Zum Beispiel ist es ja heutzutage so, Smartphones sind ja zum Glück kein Luxusgut mehr. Sie kriegen schon für unter 100 Euro ein ganz vernünftiges Smartphone. Und es gibt auch Tarife momentan, speziell im Prepaid-Sektor, wo Sie also vorausbezahlen und nur so viel Geld einzahlen, wie Sie gerade haben. Die Möglichkeit, kostenlos Datenvolumen zu kriegen. Mir fällt es die Telekom ein, die beispielsweise jedem momentan 10 Gigabyte Daten schenkt. Mir fällt O2 ein, die einfach, wenn das Datenvolumen erschöpft ist, die Geschwindigkeit zwar runterbremsen, aber nicht so brutal, dass gar nichts mehr geht. Und es gibt auch in verschiedenen Bundesländern, auch im Probebetrieb oder vielleicht schon im Wirkbetrieb, gibt es spezielle Portale für Schulen, die einige Schulen schon im Betrieb haben, andere noch nicht. Einige Schulbuchverlage haben auch schon Portale, wo man was machen kann. Also man kann die Zeit oder man sollte die Zeit auf jeden Fall kreativ nutzen. Und die Lehrer sind zum Teil gut ausgestattet, zum Teil weniger gut, aber per E-Mail sind sie in Kontakt. Und dann gibt es noch die Messaging-Systeme. Bekannteste ist WhatsApp, lassen wir den Datenschutz diesmal etwas im Hintergrund. Oder Telegram oder Threema oder was auch immer, wo man dann auch Gesprächskreise oder Klassengruppen aufbauen kann, um sich austauschen kann. Also der Möglichkeiten gibt es schon welche.
Mhm. Herr Schmidt hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Schmidt.
Hallo, Herr Ehring. Ja, ich arbeite seit mehr als 23 Jahren vom Homeoffice und das dann noch in Kombination mit meinem Arbeitsthema Collaboration Technologies ist. Mhm. Und die Anmerkung, die ich hatte, ist, dass ich einmal Homeoffice insofern ernst nehmen sollte, als ich Office und Home auch eine gewisse räumliche Trennung gebe.
Das heißt, ein eigenes Arbeitszimmer und nicht etwa Arbeiten am Küchentisch.
Ja, oder wenn es räumlich nicht möglich ist, zumindest dadurch einen Hintergrund gerade für Videokonferenz zu schaffen, die eine Abgrenzung von beruflichem und privatem ermöglicht. Mhm. Und der andere Punkt, in Videokonferenzen kann ich mit Daten und Dokumenten besser arbeiten als vor Ort. Was ich allerdings bei der Videokonferenz beachten sollte, ist eben auch Positionierung von Bildschirm und Kamera oder Anordnung von Bildschirm und Kamera, dass wirklich die Kommunikation zwischen den Gesprächspartnern unterstützt wird. Mhm. Ich habe für mich hier eine Anordnung, wo ich wirklich Blickkontakt mit dem Gesprächspartner haben kann. Und dann komme ich sehr nah wirklich auch an eine persönliche Kommunikation ran, auch wenn ich sie technisch vermittle.
Mhm. Das heißt, wenn man den Laptop irgendwo stehen hat, im Arbeitszimmer idealerweise, und man macht eine Videokonferenz, man sollte auch sich daran ein bisschen überlegen, was sieht das Publikum denn außer meinem Gesicht?
Ja, und wenn ich jetzt die typische Anordnung mit einem Laptop habe, ist der Bildschirm dort, wo ich meinen Gesprächspartner sehe und dort und die Position, wo mich die Kamera aufnimmt, hat einen Fehlwinkel. Das heißt, für den anderen entsteht nie der Eindruck, dass ich wirklich Blickkontakt habe oder ihn ansehe.
Mhm. Ja, was kann meine Expertenrunde dazu beitragen? Wie sollte der Arbeitsplatz, der Blickwinkel aussehen, auch im Hinblick auf Videokonferenzen?
Also ich würde es vielleicht so formulieren, dass es völlig richtig ist, finde ich absolut unterstreichenswert, dass man da ein bisschen drauf achtet und dass man sich auch wirklich so etwas in Szene setzt. Man ist auch ein bisschen dafür verantwortlich, welches Bild man im wahrsten Sinn des Wortes abgibt. Und das hat was mit Ausleuchtung zu tun, das hat was mit dem Hintergrund zu tun, der jetzt natürlich im privaten Umfeld auch nicht so ohne weiteres umgestaltbar ist. Aber man sollte schon darauf achten, dass man die Stärken des jeweiligen Mediums, in dem Fall jetzt Video, dass man die eben auch wirklich zum Einsatz bringt. Und wir erleben schon häufig immer Situationen, wo Menschen froh sind, wenn sie es überhaupt irgendwie zum Laufen kriegen, dann aber in der Hektik vergessen, dafür zu sorgen, dass man zum Beispiel ihr Gesicht sieht, indem es richtig ausgeleuchtet ist, dass sie hin und wieder mal sich die Mühe machen, wirklich in die Kamera zu sehen, um diesen schon genannten Blickkontakt aufzunehmen. Oder vielleicht, wenn es technisch möglich ist, auch mal die Kameraposition zu wechseln, gerade wenn es vielleicht auch mehrere Personen um den Tisch sind. Also das ist das, was wir so ein bisschen mit Medienkompetenz dann auch wirklich beschreiben würden. Da ist noch viel Luft nach oben, möchte ich sagen, die da ist.
Ja, zum Thema Video, da gibt es auch Programme. Wir benutzen an der Universität das Programm Zoom. Das kann bis zu 1000 Personen gleichzeitig zusammenschalten, oder?
Herr Gajek, das ist eine Frage an Sie. Wie finden Sie Zoom?
Zoom ist eines dieser Konferenzprogramme, die nicht nur auf dem PC oder Laptop funktionieren, sondern auf dem Smartphone, wahlweise unter Android oder unter iOS. Und da kann man dann auch die verschiedenen Kamerabilder zuschalten, je nachdem, wer gerade spricht und die anderen zuhören. Und es geht auch die Möglichkeit, dass Begleitdokumente, nennen wir sie Folien, mit übertragen werden. Und dieses Programm gibt es kostenlos in den App Stores, ist in 2-3 Minuten installiert. Der Veranstalter schickt dann eine Zahl, wie eine Art Telefonnummer rum, wo die Leute sich dann sozusagen verbinden können.
Ein ähnliches Programm, das können wir gerade noch ansprechen. Für die Videotelefonie kann ich Jitsi empfehlen. Das unsichere Skype habe ich noch nie benutzt, schreibt ein Hörer aus Bonn.
Ja, wie sind die Erfahrungen mit Jitsi?
Wie schreibt man das, dass ich nicht das falsch?
Jitsi.
Okay, ich lerne auch dazu. Das habe ich bis eben auch noch nicht gekannt.
Das scheint ein nicht ganz so bekanntes Programm zu sein. Es
handelt sich sogar um ein Open-Source-Programm, also ein wahrscheinlich kostenloses Programm.
Mit dem wir jetzt keine Erfahrungen haben. Herr Hiller hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Hiller.
Guten Tag in die Runde.
Was ist Ihr Beitrag, Ihr Anliegen?
Ja, bei uns im Haushalt wird auch Homeoffice betrieben mit 2 Rechnern. Demnächst kommt noch ein 3. hinzu. Ich schreibe schon monatelang jeden Tag meinen Stromzählerstand auf und habe seit einer Woche festgestellt, er ist kontinuierlich um 1-2 Kilowattstunden am Tag gestiegen. Also durchgehend. Sonst hatte ich immer in etwa einen gleichbleibenden Stand. Und jetzt ist er kontinuierlich gleichbleibend um 1-2 Kilowatt pro Tag gestiegen. Wie, hat da schon mal jemand dran gedacht, wie das dem Arbeitgeber zu vermitteln ist oder der Steuer? Oder haben Sie eine Idee? Das ist meine Frage.
Frau Holdam-Fendel von Bitkom vielleicht. Gibt es da die Möglichkeit, das dem Arbeitgeber in Rechnung zu stellen?
Das hängt davon ab, welche Vereinbarung Sie mit dem Arbeitgeber treffen. Also da ist ja auch nur den Stromzählerstand anzumelden und sagen, ja, seitdem ich im Homeoffice bin, hat sich das erhöht, das glaube ich, das zu wenig, weil die ja natürlich auch zu Hause sind und zum Teil ja auch privat elektronische Geräte nutzen. Also ich bin mir sicher, Sie können vielleicht mit dem Arbeitgeber eine Vereinbarung darüber treffen, aber das muss ja individuell gestaltet werden. Also und es gibt keine generelle Regel, dass Sie das gleich in Rechnung stellen können.
Aber dran denken ist sicherlich nicht verkehrt. Herr Falucki hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Falucki.
Guten Tag. Ich habe folgende Frage. Und zwar, ein Freund von mir wird von seinem Arbeitgeber daran gehindert, Homeoffice zu machen. Also sein Arbeitgeber sagt, er darf kein Homeoffice machen und er vertraut nicht auf VPN-Clients. Und mein Freund möchte natürlich aus gegebenem Anlass nicht ins Büro gehen. Und jetzt ist die Frage, was kann er da machen? Gibt es da irgendeine arbeitsrechtliche Möglichkeit oder gibt es da sonst irgendwelche Möglichkeiten? Er hat sich jetzt erstmal krank schreiben lassen. Ich weiß, weil ich in einem ähnlichen Feld arbeite, dass es eigentlich gehen müsste. Ja, das ist meine Frage.
Also soweit ich weiß, darf er, was er nicht darf, ist sozusagen sich selber Homeoffice verordnen, wenn der Arbeitgeber es ausdrücklich nicht will. Ich glaube, das ist weiterhin so. Was man natürlich da dagegen stellen muss, ist natürlich die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, die man sicherlich da als Rechtsgut sozusagen gegenüberstellt. Da die Situation aber jetzt ja insgesamt so neu ist und wird sich da wahrscheinlich auch noch kein höchstrichterliches Urteil finden, das dann in irgendeiner Form da eine Auflösung bringt. Aber ich denke, sie können sich das nicht sozusagen selber verordnen auf eigene Faust, sondern wenn dann jetzt dann eben entweder über Krankschreibung oder ähnliches sozusagen über so ein Thema ausweichen. Befriedigend ist das natürlich nicht, aber rein arbeitsrechtlich kann das ein Arbeitnehmer meines Wissens nicht einfach so entscheiden.
Nein, auf gar keinen Fall. Also Sie müssen entweder arbeitsvertraglich eine Vereinbarung treffen oder durch den Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung treffen, wenn Sie Homeoffice praktizieren wollen. Also da müssen beide Seiten auf jeden Fall im Einvernehmen sein.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne den Datenschutz noch zum Thema machen. Angriffe auf persönliche, private Computer zu Hause gibt es ja ständig. Viren sind im Umlauf. Angriffe auf betriebliche Netze sind auch häufig. Und das Homeoffice kann ja die Eintrittspforten verbreitern. Herr Gajek, welche Gefahren lauern da?
Das ist sicherlich richtig. Wenn man E-Mails durch das Netz verschickt, sind die ja unverschlüsselt in der Regel und ungeschützt. Da könnte ein wirklich technisch kundiger Mensch mitlesen. Das bedeutet, wenn man Dokumente verschickt, sollte man sie vielleicht mit einem Packprogramm, ZIP genannt, einpacken. Und diesem Packprogramm kann man auch ein Passwort verpassen. Und das Passwort muss natürlich der Gegenstelle bekannt sein. Wenn man ein modernes Betriebssystem hat, nehmen wir mal Windows 10, was wohl die meisten Leute inzwischen haben dürften, da ist eigentlich der Virenschutz, der mitgeliefert wird, recht gut. Wenn man, und das ist ganz wichtig, regelmäßig Updates macht, immer am zweiten Dienstag eines Monats schickt Microsoft so Sicherheitsupdates. Die kann man ab 19 Uhr runterladen. Normalerweise geht es automatisch, man kann aber auch mal nachgucken. Wer einen Virenscanner unbedingt betreiben möchte, kann das ruhig tun, sollte aber auch darauf achten, dass das Programm auf dem allerneuesten Stand ist und sollte sich auch mal im Netz und bei Kollegen umhören, was die so Erfahrungen gemacht haben. Es gibt brauchbare Programme und es gibt Programme, die die Arbeit einfach nur verderben und dann hilft das alles nichts. Und wenn man Mails bekommt von Leuten, die man nicht kennt, mit irgendwelchen Dateianhängen, muss klar sein, zulassen, nicht öffnen, gleich löschen. Wenn Mails kommen von scheinbaren Kollegen, die irgendwie einen auffordern, bei einem Office-Programm Makros einzuschalten, dann sollte man das auf gar keinen Fall tun, weil es inzwischen auch ganz böse Buben gibt, die Absender vortäuschen und mit Social Engineering, so nennt man das, versuchen sich ihr Vertrauen zu erschleichen und diese Makros in dem Office-Produkt starten dann ganz seltsame Prozesse und der Rechner wird dann dermaßen verwanzt und gefährlich. Man kann es ja vergleichen wie mit der Ansteckung von Corona. Bei Computern geht es ja vom Prinzip ähnlich, wenngleich auch es eine andere Welt ist irgendwo.
Und dann ist die Impfung aber der Virenscanner, den man aktuell hält, beziehungsweise bei Windows 10 das Produkt schon.
Ja, genau. Aber das ist natürlich kein hundertprozentiger Schutz. Also eine gewisse Vorsicht ist immer angesagt. Das heißt, wenn irgendwelche unbekannten Leute sagen, guck mal auf diese Seite und irgendeine Adresse mit xyz.com/noch was, mit der man noch nie was zu tun hatte, nicht draufklicken. Es gibt zum Beispiel auch ein beliebtes Spiel, dass E-Mail-Konten geknackt werden und dass dann böse Menschen im Namen der besten Freunde irgendwelche seltsam anmutenden Mails verschicken. Oder bei Facebook zum Beispiel. Wenn man bei Facebook ist, gibt es jetzt Freundschaftsanfragen. Wenn man mit denen schon befreundet ist und kriegt jetzt schon wieder eine Freundschaftsanfrage, sollte man mal auf einem anderen Wege nachfragen, hallo, hast du mir eine Freundschaftsanfrage geschickt? Nicht, dass ein böser Mensch versucht, das Vertrauen zu erschleichen und einem das Facebook-Konto zu entführen, damit Unsinn anzustellen. Da gibt es also schon ganz verrückte Sachen.
Es gibt auch zurzeit auch Phishing-Attacken mit Corona-Bezug, also wo sie E-Mails bekommen von Absendern. Hier sind spezielle Informationen, also die sind wohl jetzt auch verbreitet. Also immer ein bisschen auch wachsam sein.
Mhm. Bürger Holz schreibt in einer E-Mail, für das Arbeiten raten wir zu Remote-Desktop-Lösungen. Genutztes Endgerät ist fast egal, Daten bleiben auf dem Unternehmensservice. Also das funktioniert so, dass man sich den Bildschirm, den man auch an seinem Büroarbeitsplatz hat, nach Hause auf den PC holt und dann arbeitet, als wäre man im Büro. Remote-Desktop. Das eine gute Lösung?
Ist das, und vor allem, das ist eine Lösung, bei der der Computer manchmal nach meiner Erfahrung relativ langsam reagiert. Exakt. Kann man das etwas beschleunigen?
Also es ist halt wirklich ein Performance-Problem, ne? Also das ist im Prinzip eine sichere Lösung, weil sozusagen lokal gar nichts da ist. Aber es kann natürlich dann auch je nach Internetanbindung und Netzbelastung eine ziemlich dehnbare Angelegenheit werden, wenn jeder Aufruf oder jeder Dateiabruf dann erstmal dazu verleitet, sich eine Tasse Kaffee zu holen, weil es so lang braucht. Das ist natürlich wirklich direkt abhängig von der Netzkapazität.
Zum Thema Datensicherheit noch eine Frage. In vielen Haushalten stehen inzwischen Lautsprecher, Alexa, Siri und Co. Hören die auch dienstliche Gespräche mit?
Logisch. Das Prinzip von Alexa ist ja, dass das Ding die ganze Zeit lauscht, ob dieser Symbolname Alexa, man kann es auch umschalten auf Computer und noch auf ein anderes Wort, ob das Wort gesprochen wird. Wenn man also delikate berufliche Sachen telefoniert, sollte man vielleicht der Alexa den Strom rausziehen oder sie in einen Raum verbannen, wo sie das Gespräch nicht mithören kann.
Eine ganz andere Frage hat Herr Werk aus Ludwigshafen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Homeoffice und der Telearbeit, die es ja früher auch schon immer gab?
Oder war das die Telearbeit eine frühe Form des Homeoffice?
Ja, also nicht ganz. Also Homeoffice an sich, das ist eher ein Begriff, was gesetzlich nicht verankert ist. Und Telearbeit, das ist ja ganz genau gesetzlich definiert in der Arbeitsstättenverordnung.
Und Telearbeitsplätze sind wirklich ganz konkret definiert, wie sie fest eingerichtete, also die ganz, also Telearbeitsplätze sind ganz fest definiert und da hängen auch einige Regelungen dann, die der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auch einhalten müssen. Die sind fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten. Mhm. Und Homeoffice, wie wir jetzt häufig praktizieren, das läuft unter dem Begriff mobiles Arbeiten. Und mobiles Arbeiten kann aber auch bedeuten, dass Sie im Café arbeiten oder in der Bahn oder in einem Hotelzimmer und gelegentlich auch von zu Hause aus. Und was wir jetzt erleben, ist natürlich eine Erweiterung des mobilen Arbeitens und dass Sie nicht nur gelegentlich von zu Hause aus arbeiten, sondern permanent, sodass Sie natürlich auch mehr Vorkehrungen treffen müssen, dass Sie auf Ihre Arbeitssicherheit und auf die Gesundheit zu Hause achten.
Wenn der Chef jetzt auf die Idee kommt, ich möchte mal überprüfen, ob dein Arbeitszimmer auch so eingerichtet ist, wie ich mir das vorstelle, darf er das?
Nee, also Arbeitgeber hat kein Zutrittsrecht in die Räume des Arbeitnehmers. Aber der Arbeitnehmer hat natürlich auch eine Mitwirkungspflicht, dass der Arbeitgeber seine Fürsorgepflicht und gerade seine Maßnahmen zum Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz auch durchführen kann. Also,
ich bin Chorleiter und suche eine Möglichkeit, mit mehreren Leuten oder Leuten aus mehreren Chören gleichzeitig zu singen. Da gibt es ja dann oft Verzögerungen bei den Programmen und dann ist das gemeinsame Singen ja nicht so schön, wenn der eine dann immer zwei Takte hinten dran ist. Gibt es da Lösungen?
Also ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch eher an der lokalen Internetanbindungen als an der technischen Lösung als solchen möglicherweise. Also ich kenne da jetzt keine Lösung, die dieses spezielle Szenario ausdrücklich unterstützt.
Es kam immer wieder die Frage nach.
Wenn es auf exaktes Timing ankommt, bei Chören ist ja exaktes Timing sehr, sehr wichtig, muss, wie die Kollegin schon gesagt hat, eine ganz schnelle, stabile, zuverlässige Internetverbindung bei allen Beteiligten sein. Rein prinzipiell wäre das machbar. Aber wenn nur ein Glied der Kette halt langsam ist, dann kann es da Probleme geben. Für den Chorleiter kann man da nur empfehlen, ausprobieren und mal bei Chorkollegen rumhören, was die da verwenden und womit die klarkommen.
Eine Frage können wir noch stellen.
Ja, kam immer wieder die Frage, welches kostenfreie Werkzeug empfehlen wir für Videokonferenzen nochmal? Skype hatten wir erwähnt, Zoom hatten wir erwähnt, noch andere?
Gibt es noch was Besseres?
Das ist immer eine Frage des persönlichen Geschmacks. Momentan bietet Microsoft sein Programm Teams kostenlos an für 3 oder 6 Monate. Man sollte aber da beim Anmelden höllisch aufpassen, dass man die Kündigungsfrist nicht versäumt, sonst kostet es irgendwann Geld. Ob es funktioniert, hängt immer von einem Einzelfall ab. Der Rechner muss stabil sein, die Internetverbindung muss stabil sein. Da hilft auch eines nur, ausprobieren und mal den Rechner vielleicht entrümpeln, alle Programme, die man nicht braucht, runterwerfen und alle Programme, die jetzt nicht aktuell benötigt werden, beenden, dass wirklich der Rechner sich nur mit dem Konferenzprogramm beschäftigen kann. Mhm. Sonst könnte es zu Rucklern kommen.
Also aufräumen, auch auf dem eigenen Computer. Das war die letzte Antwort zum Thema Homeoffice und Videokonferenzen, Leben und Arbeiten in Zeiten von Corona. Danke an die zugeschalteten Gäste. Das waren Henning Gajek, Josefine Hofmann und Adele Hohldampf-Wendel. Danke an Thomas Meinert für die Hörerfragen und alle Hörerinnen und Hörer, die sie gestellt haben oder einfach nur zugehört haben. Und alle anderen, die an dieser Sendung beteiligt waren.